Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist wieder Marijn Kobotsch und heute freue ich mich sehr, mit Volker Heldmeier, Chefsvolkswirt bei der Netfonds AG, zurück zu sein. Hallo Herr Heldmeier, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, wieder bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Ja, und wir haben vor allem zwei sehr spannende Themen, die wir heute besprechen wollen. Einmal, ja, wie geht es jetzt an der Börse weiter? Das will man natürlich alle gerne wissen. Und was bedeuten die Landtagswahlen, die ja jetzt ab dem nächsten Wochenende auf Deutschland zukommen? Herr Heldmeier, dafür lassen Sie uns wieder reinstarten mit drei schnellen Frage-Antwort-Spielchen. Der Herbst wird an den Börsen
freundlich.
Die Landtagswahlen in den kommenden Wochen
werden eine Herausforderung für die Bundespolitik, weniger für die Landespolitik.
Und am meisten besorgt mich
die geopolitische Lage, die weiter von Eskalation geprägt ist.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Herr Heldmeier, wir haben ja schon ein paar Interviews geführt, aber jetzt haben Sie mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Sie haben gesagt, der Herbst wird an den Börsen freundlich. Bedeutet das, dieses kleine Ausschütteln letztens, das war es jetzt schon?
Es war kein kleines Ausschütteln, es waren sicher eine markterschütternde Bewegung, die ganz andere Folgen hätte haben müssen, wenn die Gesetzmäßigkeiten freier Märkte gegriffen hätten. Ich habe seinerzeit auch ein Interview gegeben, wo ich mich geirrt habe. Ich habe gesagt, der Boden ist noch nicht drin. Und das hatte zwei Gründe. Einmal, weil wesentlich die sogenannten Carry Trades im Yen massiv abverkauft worden ist. Wir reden hier von dreistelligen Milliardenbeträgen. Und dahinter steht eine Asset Allocation, also diese Beträge, die auf Kredit finanziert waren, die waren an internationalen Finanzmärkten angelegt. Und dieser brachialer Einbruch, das Nikkei Dow Jones 12%, Währung um 10%. Das ist ein Verlust für Ausländer von der Größenordnung von mehr als 20%. Das hält kein Value-at-Risk-System aus. Dann wird abverkauft, dann wird nicht am nächsten Tag zurückgekauft. Das ist unmöglich. So etwas findet in der Asset Allocation nicht statt. Also, es war kein freier Markt. Es hat verdeckte Interventionen gegeben, um das zu stoppen. Und das war für mich schon Ausdruck dafür, dass man einen schwachen Markt in Richtung der US-Wahl nicht zulässt. Und insofern hatten wir auch für unsere DAX-Börsenabend einen sehr, sehr engen Stop. Und seit 18.100 sind wir auf DAX-Basis wieder drin. Unter 17.650 ging es auf Rot. Also eine ganz enge Taktung haben wir hier vorgenommen. Und Fakt ist, was ich jetzt sehe, ist Folgendes. Es gibt zwei Katalysatoren. Jetzt wieder in die fundamentale Betrachtung hinein. Einmal, wir gehen in den Zinssenkungsmodus. Und dabei spielen insbesondere eben die revidierten US-Arbeitsmarktdaten eine ganz gewichtige Rolle. Das heißt, dieses Bild, das immer vor sich hergetragen worden ist, was auch am Markt diskontiert worden ist, eines sehr robusten US-Arbeitsmarktes, hat massiv Schaden genommen. Und deswegen sehen wir es auch nach Jackson Hole, dass dieser Zinssenkungszyklus stattfindet in den USA, begonnen im September, bis 25 oder 50 Basispunkte beim ersten Schritt sind, ist relativ egal. Ich erwarte in der Vorwahlperiode vor dem 5. November mindestens zwei Schritte, mindestens insgesamt 0,50%. Und das Interessante ist, es wird koordiniert. Die EZB wird im September mitspielen. Und damit bekommen wir schon einen Impact, denn die Zinsen sind die Diskontierungsfaktoren für alle anderen Anlageklassen, der unterstützend wirkt. Der zweite Punkt ist, man kann ja diskutieren, ob diese Zinssenkungspolitik jetzt direkt vor der Wahl, ich habe das auch schon vor Monaten gesagt, das wird wahrscheinlich so ablaufen, weil man dem Establishment, das im Moment hier in Verantwortung ist, damit auch eine Unterstützung bietet, in der Vorwahlperiode in diese quasi Stimmungsaufheller über Zinssenkungen zu liefern und auch damit die Grundlage für freundliche Aktienmärkte, was auch für ein Establishment, das amtierend ist, positiv wirkt. Das Ganze wird jetzt hier erstmal auf die Beine gestellt. Und das heißt, bis zum 5. November oder kurz in die Nachwahlphase hinein, sollten wir stabile bis freundliche Aktienmärkte haben. Das ist der Hintergrund, denn wenn wir mal auf die Wirtschaftsindikatoren schauen, dann wird das Ganze unruhiger. Da können wir nach Deutschland schauen mit dem IFO-Index, mit den Einkaufsmanager-Indizes, jetzt auch fürs verarbeitende Gewerbe in den USA schwächer und wir haben teilweise rezessive Entwicklungen, US-Baubranche, US-Immobilienmarkt, auch in der US-Konjunktur, nicht in der Gesamtkonjunktur. Das heißt, das fundamentale Bild gibt es eigentlich nicht her, aber das Zinsbild und das politische Bild. Und diese beiden Faktoren sind offensichtlich im Moment dominant. Das eben korreliert auch mit diesen verdeckten Interventionen, die wir nach dem dramatischen Abverkauf in Japan mit Folgen für die Restmärkte gesehen haben.
Wer hat denn da Ihrer Meinung nach, Herr Heldmeier, dann interveniert und wie stark war das? Wie tief wäre es sonst runtergegangen?
Das beides kann ich nicht beantworten. Also verdeckte Interventionen sind etwas, was ich seinerzeit auch in meiner Zeit bei der Landesbank Hessen-Thüringen, als ich den Zentralbanktisch bei der Helaba führte, auch als Chefanalyst noch, das war eine zusätzliche Tätigkeit, da habe ich damals der Bundesbank und auch der Notenbank gesagt, Leute, was macht ihr da, wenn ihr offen interveniert, habt ihr ein offenes Visier und der Markt geht gegen euch vor und ihr habt keine Wirkung. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr das verdeckt machen über quasi im Gewand kommerzieller Nachfrage. Das ist für keinen, erstmal ist es nicht transparent und es hat einen ganz anderen Wirkungsmechanismus. Also insofern bin ich selber vielleicht ein Stück weit schuld daran. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Man kann das Volumen nicht abschätzen, aber es wird heute maßgeblich über die Future-Märkte kanalisiert, nicht über die Over-the-Counter-Märkte, also nicht im Spot-Handel, sondern es läuft über die Future-Märkte. Und dort hat es eben auch, und das vielleicht für Leute, die sich für Märkte insgesamt interessieren, der perfekte Markt ist ja ein Polypol mit ganz vielen Marktteilnehmern. Die Future-Märkte werden heute von 5 bis 7 Banken dominiert in den USA, die britischer und amerikanischer Provenienz sind. Und damit ergibt sich dort also eher ein monopolistisches Oligopol im Dunstkreis auch von politischen Interessen. Das als Erklärungsansatz, welche Volumina dahinter stehen, lässt sich nicht ermessen.
Ein bisschen meine nächste Frage hatten Sie dann demnach schon vorweggenommen. Gestern hat ja der Dow Jones Index ein neues Rekordhoch gebildet. Sie hatten es auch in Ihrem Morning Briefing geschrieben, im Hellmeyer Report. Unten in der Videobeschreibung verlinken wir es übrigens wieder, dass das Rekordhoch natürlich recht schnell abverkauft wurde. Meine Frage wäre da jetzt gewesen, ja, könnte es jetzt die Gefahr eines Doppeltops geben, zumindest beim Dow Jones? Beim S&P 500, Nasdaq hat es ja noch nicht so hoch wieder geschafft. Sie haben jetzt eigentlich gesagt, es kommt ein freundlicher Herbst, also das Szenario eines Doppeltops aus Ihrer Sicht dann eher vom Tisch?
Es ist eher vom Tisch. Also was ich sage, ist eine Stabilität bis freundliche Verfassung. Viel wird abhängen von einer anderen Größenordnung, die im Moment weitestgehend ausgeblendet ist. Wir sehen eine latente Eskalation des Ukraine-Konflikts und auch des Gaza-Konflikts. Und diese beiden Konflikte können hier im Grunde genommen dieses Szenario nochmal gefährden. Da muss man Puls fühlen. Das ist etwas, was wir hier alle an den Finanzmärkten nicht vollkommen erfassen können, weil das findet hinter verschlossenen Türen statt, was dort weiter an Aktionen stattfinden wird. Aber das ist für mich das größte Risiko nach vorne schauend für die weitere Entwicklung der Märkte, der Finanzmärkte, aber auch der globalen Realwirtschaft. Denn wenn es hier wirklich zu größeren Konflikten käme, dann reden wir über Lieferkettenprobleme, dann reden wir plötzlich vielleicht über ganz andere Probleme als die, die uns heute beschäftigen. Es ist nicht mal ein favorisiertes Szenario. Mein favorisiertes Szenario ist immer noch, dass das Ganze zwar eskaliert, aber kontrolliert eskaliert, nur der Glaube an die kontrollierte Eskalation hat in Geopolitik, wenn wir in die Geschichte schauen, nicht immer das geliefert, was man auch wirklich unterstellte zunächst.
Die Frage, die ich mir jetzt kurzfristiger Natur dann noch stelle, vor allem jetzt für den September, für die nächsten Wochen, gibt es jetzt eine Zinsrallye oder, weil der September ja statistisch gesehen der schlechteste Monat an der Börse des Jahres ist, kommt da dann nochmal so diese zweite Welle des Abverkaufs? Also Sie haben gesagt, ne, bis zu den US-Wahlen stabil, bis sogar freundlich, heißt auch für den September erwarten Sie jetzt keinen weiteren Einbruch?
Nein, weil wir ein Wahljahr haben. Und wenn man sich die Statistik der Wahljahre ansieht, dann waren Wahljahre immer positive Aktienjahre. Nicht immer, aber so gut wie immer waren das positive Aktienjahre. Und dem folge ich hier eher. Und für mich ist das Indiz eben dieser Abverkauf, den wir vor einigen Wochen hatten, der innerhalb von 24 Stunden konterkariert worden ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht auch mal Korrekturen bekommen, aber das werden keine Korrekturen sein, die einen Trendwechsel andeuten, sondern das sind eher Möglichkeiten dann nochmal für Nachkäufe, das Moment mein Thema. Und ich möchte noch eine andere Ebene in dieser Diskussion reinbringen. Was wir sehen auf der anderen Seite ist doch, dass das westliche Finanzsystem jeden Tag fragiler wird. Die Emanzipationsbewegung des globalen Südens weg davon nehmen latent zu. Und wenn man solche Wechsel hat, wem traut man dann mehr? Traut man den Staaten mehr, die desolate Neuverschuldungsdaten haben, Auslandsdefizite? Und heute hat der globale Süden übrigens im Durchschnitt bessere Strukturdaten, wirtschaftliche Strukturdaten als der Westen. Das war früher anders. Sie haben also nicht nur 70% plus an der Weltwirtschaft Basiskaufkraftparität, sondern sie haben auch qualitativ die besseren Datensätze längst. Und wir haben aber immer noch dieses Machtkonglomerat des US-Dollar-Systems. Und das sind Dinge, die sich auseinander wegbewegen. Und was will ich denn für Assets haben? Dann will ich Unternehmen haben, die unverzichtbar sind für die Grundversorgung der Weltwirtschaft. Denn die Weltwirtschaft läuft ja weiter. Wenn wir uns den globalen Süden anschauen mit Wachstum von über 4%, wenn wir uns Asien anschauen mit Wachstum über 5% und die Welt mit 3,2%. Ja, der Westen fällt da hinten runter. Wir werden immer unbedeutender. Und Deutschland gibt sich ganz viel Mühe, ganz unbedeutend zu werden. Ich habe heute im Helmer-Report gerade von Statista zwei Statistiken über die Industrieproduktion. Es ist prekär. Das ist hier wirklich die ökonomische Verzwergung Europas, aber vor allen Dingen Deutschlands, die hier stattfindet in unseren Geschäftsmodellen. Und das wird Folgen noch mit sich bringen, die im Moment noch gar nicht auf der Karte sind, aber die nicht notwendigerweise bedeuten, dass der Aktienmarkt runtergeht, denn unsere Unternehmen stellen sich global auf und gehen immer weiter raus aus Deutschland, entziehen sich dieser negativen Wirkungsspirale, die sich hier auf Unternehmensergebnisse ergibt und siedeln sich woanders an, haben halt ihr Head Office nachher noch in Deutschland, wenn es ganz böse kommt. Das wird etwas weit gefasst und auch provokant, aber das kann am Ende dabei rauskommen. Also, wie gesagt, das sind alles Gründe für mich, dass ich sage, stabil bis freundlich und der September, klassisch, ja, ein schwacher Monat, aber diesmal Vorwahlperiode, etwas anderes Setup.
Und Herr Helmer, es soll ja auch keine Lobhudelei sein, aber das hatten Sie natürlich mit dem globalen Süden auch schon in unserem allerersten Video, was wir zusammen gemacht haben, Ende Dezember letzten Jahres gesagt, dass man darauf achten sollte. Und da hatten Sie auch zu einem sehr großen Teil wieder recht, denn was ja auch andere Experten bestätigt haben, die auch Zentralbanken, die Staaten des globalen Südens, haben sich im Laufe dieses Jahres mehr vom Dollar verabschiedet, haben scheinbar mehr in Gold investiert. Das sind ja alles Sachen, die Sie auch schon vor einigen Monaten vorausgesehen haben, muss man sagen. Und jetzt natürlich die nächste anschließende schwierige Frage. Was erwarten Sie jetzt wiederum dann ja für die nächsten 9 bis 12 Monate? Worauf muss man sich jetzt mal ganz groß gedacht einstellen, bevor wir dann auch noch mal explizit auf Deutschland kommen?
Also für mich hängt ganz viel von den Wahlen in den USA ab. Und meiner Meinung nach, ich werde schon wieder falsch interpretiert aus anderen Interviews, also meistens Trump-Fan. Nein, bin ich nicht. Ich werde bezahlt für Prognosen. Und ich sage deutlich, ich sehe Trump als Gewinner. Und wenn man mich fragt, was ist besser für die Welt, dann sage ich, es ist ein Donald Trump, weil er wird in der Geopolitik aller Voraussicht zumindest den Ukraine-Konflikt, und das ist gut für Europa, versuchen zu befrieden. Ob ihm das gelingt, kann ich noch nicht sagen. Aber wenn er seinen Worten Taten folgen lässt, dann werden wir diesen Hotspot der Geopolitik beordnen. Und es wäre gut für die Menschen, vor allen Dingen in der Ukraine, weil die zahlen den Blutzoll für alles das, was hier unter geopolitischen Interessen abläuft. Das sind nicht notwendigerweise die Interessen der Ukraine, das muss man deutlich sagen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das wäre deswegen positiv. Ich gehe davon aus, dass Trump gewinnt. Einmal aufgrund der Empfehlung von Robert F. Kennedy, aber jetzt war es auch Tulsi Gabbard, auch eine frühere Demokratin. Und wenn man sich mit den regionalen Medien in den USA beschäftigt, bekommt man ein anderes Bild, als wenn man die Medien liest, die für die anderen Länder vorgesehen sind, die New York Times, die Washington Post etc. pp. Die zeigen ein Bild, dass alles ganz eng ist. Nein, also wenn man sich mit regionalen Themen auseinandersetzt, dann wirkt das deutlich anders. Also mein Votum Trump. Wenn Trump kommt, bin ich erstmal positiv. Er macht eine Pro-Wirtschaftspolitik für die Unternehmen. Das heißt, es kommt nicht zu Steuererhöhungen wie unter Frau Harris, die Unternehmenssteuern von 21% auf 28%, sondern es wird ein Ansatz sein, der Wirtschaft mehr Luft zu geben. Also etwas, was man in Berlin vielleicht auch noch lernen kann, kommen wir noch zu. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, eine geopolitische partielle Entspannung für Ukraine sehe ich nicht für den Gaza-Konflikt. Ganz deutlich, da hat Trump ganz andere Prämissen. Aber zumindest für den Ukraine-Konflikt gut für Europa, weil damit hier auch eine Beruhigung einsetzen würde und auch vielleicht das Risikocluster für Investitionen sich verminderte. Das wäre sehr positiv. Also von daher wünschte ich mir im Zweifelsfall diese Variation, weil ich auch ein Humanist bin und gegen weitere Blutverluste durch Geopolitik. Wenn das passiert, sehe ich weiteres Potenzial für die Aktienmärkte. Ich denke, dass die Wall Street positiv darauf reagieren würde, zunächst einmal. Aber wir bekommen dann irgendwann auch Korrekturen, weil das Bewertungsniveau in den USA ist hoch. Und immer wenn es euphorisch wird, wird der potenzielle Schmerz, der dann irgendwann einsetzt, hoch. Aber zunächst einmal jetzt Aufsicht 5. November, stabil bis freundlich, beinahe bei Trumps, nochmal positiver. Insgesamt wird es aber geowirtschaftlich unter Trump heißer gegenüber in der Politik Auseinandersetzung USA-China, aber auch USA-Europa. Das heißt, das, was wir an geopolitischer Entspannung bekommen, werden wir am Ende, wir werden Herausforderungen bekommen in der Geowirtschaft, weil die USA eine stringente America-First-Politik machen werden. Ich bin mal gespannt, ob wir dann auch in der Lage sind, eine Europe-First-Politik dagegen zu setzen. Ich habe dabei Ursula von der Leyen so meine Sorgen.
Stimme ich Ihnen zu. Ich hatte auch tatsächlich gedacht, gerade auch, da es ja um die Jahreswende ja auch ein bisschen größeren Aufschrei gab von der Wirtschaft her, von der Politik, dass sich da ein bisschen was tut. Ich glaube, man muss feststellen, es ist Ende August. Es hat sich eigentlich rein gar nichts getan, wenn man mal ganz ehrlich und objektiv ist. Und Sie haben auch in Ihrem Hellmeyer-Report heute Morgen geschrieben, das habe ich auch dann gelesen, Clemens Fuest, Chef des IFO-Instituts, hat auch gesagt, ja, also was Deutschland da macht, also wir steuern weiterhin auf eine wirtschaftliche Krise zu und keiner tut etwas dagegen. Das BIP wurde jetzt auch nochmal bestätigt, die Schätzung hat das ja schon gesagt, im Frühjahr 0,1% gefallen. Alle Experten sagen weiterhin, ja, es wird um die Nulllinie weiter rumpendeln. Was ist da los in Deutschland? Warum kommen wir weiterhin nicht aus der Hufe, wobei doch jetzt die meisten Probleme eigentlich mal ein bisschen benannt und bekannt sind?
Also ich freue mich erstmal, dass Herr Fuest in meinem Lager ist. Auch er hat jetzt ja Reformen eingefordert und 8 Punkte benannt. Das ist 2 bis 3 Jahre zu spät, kann ich nur sagen. Wir haben diese Themen immer wieder aufgemacht. Wir haben auch die Themenfelder benannt. Wir haben sogar gesagt, in welche Richtung die Maßnahmen der Politik führen müssen, um die Rahmendaten des Standortes Deutschland wieder konkurrenzfähig zu gestalten, weil wir keine Konkurrenzfähigkeit haben. Und ich finde es so fantastisch. Also das nivellierte Bewusstsein, das wir in Deutschland haben, jetzt freuen wir uns ja schon, wenn wir eine Stagnation haben und keine Kontraktion der Wirtschaftsleistung. Das ist doch der vollkommen falsche Maßstab. Der richtige Maßstab ist, die Weltwirtschaft wächst mit 3,2%, Europa wächst mit irgendwie 0,8 bis 1%, die USA wachsen mit 2%, Asien mit 4%, der globale Süden mit 4%, Asien mit 5% und Deutschland macht nichts. Das heißt, wir fallen international immer weiter zurück. Ist heute auch in der Industrieproduktionsstatistik nochmal dargestellt. Deutschland ist der Verlierer. Hier müssten wir auf der Straße sein, um die Ökonomie zu stabilisieren, um die Rahmendaten zu verbessern, dass Investitionstätigkeit wieder stattfindet. Fakt ist, und jetzt die Erklärung, warum ist das so? Wir haben an sich eine tolle Grundkonstellation der Volkswirtschaft mit den Hidden Champions. Das macht uns aus, das ist unsere Stärke. Und der industrielle Sektor, 28% der Volkswirtschaft, keine der großen Volkswirtschaften hat an sich einen größeren Anteil im Bereich des produzierenden Gewerbes, der Industrieproduktion, des verarbeitenden Gewerbes. Was jetzt aber passiert ist in den letzten 3 Jahren, dass wir Nettokapitalabflüsse haben, die größten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Da reden wir über die letzten 3 Jahre um Größenordnung von 300 Milliarden Euro. Und jetzt stellen wir uns das Zahnrad vor. Die Weltwirtschaft ist ein Zahnrad, das dann in alle anderen Zahnräder der nationalen Volkswirtschaften eingreift. Uns brechen die Zähne raus. Das heißt, wo andere greifen, fehlen bei uns Zähne und deswegen laufen wir leer und deswegen haben wir diese relative Verschiebung. Und jeder Tag, der vergeht, wo wir dieses Thema nicht adressieren, wird einen höheren Zahnradverlust haben und dann fallen wir immer weiter zurück. Und dafür muss ich kein ausgebildeter Volkswirt sein. Dafür brauche ich einen gesunden Menschenverstand. Und an dem mangelt es in Berlin. Wir pflegen dort Echokammern. Dort sind diejenigen, die mit richtigen Prognosen auffallen, Personae non grata. Die will man nicht sehen, die will man auch nicht hören. Davon verschließt man sich. Dasselbe gilt übrigens auch für einen großen Teil des medialen Sektors. Vor diesem Hintergrund erstmal Dankeschön, dass wir hier miteinander reden können. Aber wir ändern damit nicht die Realität. Die Realität, das wissen wir aus der DDR, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Die Realität wartet nicht auf Deutschland, weil wir einen Sonderstatus haben, sondern sie geht weiter und sie geht im Zweifelsfall an uns vorbei und sie zerstört die Zukunft der aktuellen Generation und der kommenden Generation. Wenn wir diesen Weg weitergehen und uns nicht der Realität stellen, sagen, was ist möglich? Wir brauchen Pragmatismus, keine ideologischen Echokammern. Und wenn wir bei Pragmatismus sind, dann werde ich richtig zuversichtlich für Deutschland, weil nach wie vor haben wir diese Ressource, aber wir brauchen erstmal wieder den Vertrauensaufbau von Politik gegenüber Wirtschaft. Das Vertrauen ist so zerstört wie noch nie seit 1949. Und das nehme ich aus jedem Gespräch mit Unternehmern mit, das ich führe.
Ist denn das, Herr Hellmeyer, ein Problem jetzt, was die Ampelregierung gebracht hat, oder war das auch vorher schon in der Politik? Also ist das ein gesamtpolitisches Problem?
Meine Kollegen aus den Chefvolkswirtkreisen, Zeit noch Bremer Landesbank, erinnern sich vielleicht immer, wenn ich kritisch war gegenüber Frau Merkel, heute trampelt jeder auf ihr rum, dann wurde die Nase gerümpft, darüber wollte man nicht reden. Und das gilt übrigens auch für die Verbände, die IHK, BDI, BGA etc. pp. Das war alles eine recht opportunistische Willfährigkeit bei den Fehlentwicklungen, die damals schon stattfanden. Insofern sind viele der Probleme begründet durch Merkel. Das waren die Grundlagen, aber die Spitze wurde jetzt draufgesetzt durch die aktuelle Regierung. Nehmen wir nochmal ein Heizungsgesetz. Ich möchte das einfach an der Stelle sagen, das geht nicht darum, ob ich grün bin oder nicht grün bin, sondern es geht um einen Eingriff in den Wohlstand dieses Landes, wie es ihn noch nie seit 1949 gegeben hat. Und dann sagt der Habeck, ja, das war mal ein Test, ich wollte mal schauen. Der hat einen Schaden in der Immobilienbewertung zur Folge gehabt, der dramatisch ist. Er hat eine Verunsicherung gebracht für die gesamte Baubranche, dass heute wir nicht 400.000 Wohnungen bauen, sondern 200.000 und damit ein weiteres Grundproblem dieses Standortes kreieren. Und diese laissez-faire Fehler machen, Fehler zu machen, ohne Konsequenzen daraus zu ziehen. Und es ist der größte Vermögensschaden, der durch eine einzelne Maßnahme jemals in diesem Land generiert worden ist. Das wird doch alles kleingeschrieben, das wird doch gar nicht thematisiert. Das ist ein Skandal erster Güte. Und insbesondere, wenn es einfach mal ein Test war. Also tut mir leid, dieser Job erfordert Ernsthaftigkeit und den Begriff Demut vor Verantwortung. Also Verantwortung auf der einen Seite, aber auch Demut vor Verantwortung, wenn ich einen solchen Job ausübe. Da muss ich mir der Folgen auf der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Wirkungsebene voll bewusst sein, bevor ich so etwas mache. Und das findet nicht statt. Tut mir leid. Das passiert, wenn man Ideologie in Echokammern macht.
Herr Elmeyer, Sie haben auch gesagt, Sie werden bezahlt für Prognosen. Was sind denn Ihre Prognosen jetzt für die anstehenden Landtagswahlen? Wir haben jetzt am Wochenende, am 1. September in Thüringen und Sachsen die Landtagswahlen, am 22. September dann noch in Brandenburg. Es wird ja schon viel geschrieben. Ne? Wer in die Medien, Mainstream-Medien reinguckt, wird viel geschrieben. Thema ist natürlich AfD. Was erwarten Sie? Was ist Ihre Prognose für diese drei Wahlen?
Meine erste Prognose ist, dass es eine dramatische Entwicklung gibt, weg von den Regierungsparteien. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es eine dramatische bürgerliche Mehrheit geben wird. Das heißt, wenn man mal, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, AfD ist No-Go. Sie haben ihren, es gibt einen Grund, warum es die gibt, weil bestimmte Themen nicht belegt worden sind. Man mag sie mögen oder nicht mögen. Aber für mich ist sie von Programm her im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Punkt. Ob man sie mag oder nicht, ist was anderes. Ob man die Person mag oder nicht, ist was anderes. Aber, und ich sehe dahinter auch einen großen Teil des bürgerlichen Wählerspektrums. Wenn man mal zusammenzählt, CDU, CSU, FDP, Teile der SPD und auch BSW, das ist ja nicht alles so linkskommunistisch à la Sarah Wagenknecht indoktriniert, sondern auch das ist eine Bürgerprotestbewegung. Dann haben wir heute eine massive Mehrheit im Grunde genommen im bürgerlichen Lager. Jetzt findest du aber die entscheidende Frage. Kommt diese Mehrheit am Ende auch zu einer regierungsfähigen Koalition? Und das ist schon kritischer. Dadurch, dass wir Brandmauern aufbauen, kann es sein, dass damit die Frustration der Wähler, wenn man nicht hier dem Wählerwillen entspricht, noch größer wird und die Entfremdung zwischen Bürger und Politik und Parteien sich verschärft. Wir haben das Beispiel aktuell in Frankreich, wo diese Wahlen ausgerufen worden sind und wo man im Grunde genommen durch eine nationale Aktion verhindern wollte, dass Marine Le Pen dort in Regierungsämter einsteigt. Und jetzt wird diese linke Front, die eine Regierungskoalition bilden wollte, von Macron praktisch nicht zugelassen.
Habe ich heute Morgen auch noch gelesen.
Genau, das ist die Meldung kam heute Morgen raus. So, und das wird die Frustration der Menschen, der Bürger, die Akzeptanz der Demokratie am Ende untergraben. Also was machen wir hier? Ist das Demokratie, wenn man 30-40% vielleicht der Bevölkerung am Ende ausgrenzt und sagt, euer Votum ist uns Schnuppe? Das heißt nicht, dass ich hier eine Position einnehme, sondern hier geht es um die Systematik eines demokratischen Prozesses, eines Wählerwillens. Und das sollte man sich vielleicht auch in Berlin mal genau anschauen, ob man nicht sagt, wir brauchen Pragmatismus, um Lösungen für Menschen vor Ort, und wir reden in den Landesparlamenten für, um Lösungen vor Ort zu generieren, die das Vertrauen der Menschen in Politik und in die Lösungsfähigkeit von Politik wieder verstärken. Das sind ganz entscheidende systematische Fragen, die die Glaubwürdigkeit der Demokratie entweder fördern oder minimieren. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, das Votum wird, ich habe gesagt, es wird einen Rechtsruck geben. Wir sehen diesen Rechtsruck, wobei, auch das möchte ich noch sagen, für mich ist dieser Begriff Links- und Rechtsruck vollkommen idiotisch. Warum idiotisch? Es gibt drei Produktionsfaktoren: Boden, Arbeit, Kapital. Wenn ich den Produktionsfaktor Arbeit vernachlässige und den Kapital favorisiere über längere Zeiträume, gibt es eine Verwerfung. Und dann muss ich das Ganze mit einer sogenannten Linkpolitik, am Ansicht des Pragmatismus, Linkpolitik, Realitätsbewusstsein, konterkarieren, damit wir ein Gleichgewicht zwischen den Produktionsfaktoren haben, weil nur im Gleichgewicht habe ich eine nachhaltige Entwicklung, die auch Investitionstätigkeit forciert. Andersrum genauso. Also deswegen, wir brauchen an sich nicht die Begriffe rechts und links, sondern sinnvoll, sinnlos, lösungsorientiert oder nicht lösungsorientiert, pragmatisch oder ideologisch. Das sind für mich viel bessere Bewertungskriterien für Politik als links und rechts. Das ist eher Opium fürs Volk.
Sie hatten auch mal in einem anderen Interview gesagt, Herr Hellmeier, noch ein Jahr Ampel hält Deutschland nicht aus. So, jetzt sind seitdem ein paar Monate vergangen und meine Frage wäre jetzt der September. Wird das dann wirklich durch die Landtagswahlen, ja, der Prüfstein nochmal für die Ampelregierung, oder wird sie, wie sie bislang ist, einfach stur weitermachen bis nächstes Jahr Herbst, bis halt wieder die nächste Bundestagswahl ansteht?
Erste Antwort: Jeder Tag, der ohne eine nachhaltige Richtungsumkehr stattfindet, bedeutet, dass dieses Land weiter Substanz verliert und Zukunftsfähigkeit. Das ist die erste These. Die zweite These ist, sollten bei den Landtagswahlen die Regierungsparteien, die Ampelparteien, zu größten Teilen aus den Parlamenten fliegen, sehe ich die Grundlage dafür, dass es vorgezogene Wahlen geben kann, Wahrscheinlichkeit dann 50%. Weil am Ende müssen sich diese Regierenden fragen, ob das Wahldatum mit vielen Versprechungen, die Grünen übrigens auch seinerzeit, als die Bundesregierung antrat, keine Waffen in Krisengebiete, es gibt ja seitdem viele Wortbrüche, ob der Status von vor, sagen wir, circa 3 Jahren noch tragen kann, wenn sich die Realitäten so verschoben haben, wie es das noch nie für eine Regierung in diesem Land seit 1949 ergeben hat. Auch das ist eine Frage eines demokratischen Grundverständnisses. Wenn man, ich rede jetzt mal etwas sportlich, wenn man so versemmelt und dieses Land, das 2014 an der Spitze der Europäischen Union stand und heute auf dem letzten Platz der Europäischen Union, auf dem letzten Platz der bedeutenden westlichen Länder steht, wenn man das so versemmelt hat, dann muss man am Ende sich selbst in Frage stellen und sich nicht in Narrative mit medialer Unterstützung vielleicht flüchten, sondern aus Verantwortung, ich habe den Begriff eben schon mal gemacht, und Demut vor Verantwortung, die notwendigen Maßnahmen treffen, dass dieses Land eine Chance bekommt. Es geht hier nicht um Parteieninteresse, sondern es geht hier um die Res Publica.
Jetzt haben wir ein bisschen sagen wir mal an der Börse, ein bisschen freundliches Bild gezeichnet, politisch, wirtschaftlich in Deutschland eher ein bisschen düsteres Bild. Was erwarten Sie denn sonst noch bis zum Ende des Jahres, Herr Hellmeier? Kann es auch noch positive Überraschungen geben? Warten irgendwo doch noch mal negative Überraschungen? Worauf müssen sich die Leute einstellen, jetzt abgesehen von dem, was wir schon an der Börse oder jetzt in Deutschland hatten?
Also wenn die Geopolitik sich nicht ändert, sehe ich weiter so einen Muddle-Through-Ansatz. In der Weltwirtschaft lassen wir Wachstum 3 bis 3,3% um den Dreh. Und auch in Richtung 2025. Sollte sich in der Geopolitik Entspannung ergeben, bekommen wir im Grunde genommen einen Katalysator der Zuversicht für Realwirtschaft und damit Zuversicht an den Finanzmärkten befördert. Und die Chance besteht mit der Wahl am 5. November. Ansonsten aus einer Endogen, aus der eigenen Entwicklung heraus, sehe ich es nicht, sondern wir brauchen jetzt eigentlich, dass diese Belastungsfaktoren, die wir selber generiert haben über Geopolitik, dass wir die, denn in dem Moment, wo wir die rausnehmen, schaffen wir eine neue Konstellation. Und ich wünsche es dieser Welt, dass wir zurückkommen, weil ich ein Humanist bin, dass Diplomatie die bessere Form der Lösung von geopolitischen Friktionen sind als vielleicht die aktuellen Auseinandersetzungen, die wir in diesem Jahrtausend so mannigfaltig erlebt haben und wo der Westen sehr, sehr viel Verantwortung trägt. Da brauchen wir, können wir in den Irak schauen, nach Syrien, nach Jemen, Sudan etc. pp. Also eine gewisse Demut vor Verantwortung, eine gewisse Selbstkritikfähigkeit im Westen täte uns gut, um substanziell neue Wege zu gehen, die dem Anspruch, den wir an sich in westlichen Gesellschaften haben, auch gerecht wird.
Jetzt waren Anleger ja dennoch etwas verunsichert. Einerseits in Deutschland natürlich durch die gesamte politische und wirtschaftliche Lage, jetzt durch den Abverkauf, den wir hatten. Wie geht man denn jetzt, Hellmeier, am besten mit seinem Geld um? Also einerseits, wie schützt man sein Geld? Aber wir haben ja sicherlich auch Zuschauer, die sagen, ja gut, ich möchte es aber trotzdem noch vermehren. Wie oder welche Tipps würden Sie da jetzt geben?
Also man muss, wie gesagt, der Geopolitik den Puls führen. Ich habe nach wie vor ein überproportionales Aktienportfolio. Für mich gehört Gold rein. Gold hat jetzt vor Tagen gerade neue Höchstmarken gemacht. Silber hat noch mehr Aufholpotenzial. Aber auch das sind keine freien Märkte. Nochmal, denken Sie an Futures. Denken Sie an das monopolistische Oligopol. Denken Sie an Staatsinteressen. Aber Fakt ist, die Tendenz geht weg vom westlichen Finanzsystem. Das heißt, bis zu 10% in Edelmetallen. Für die Freunde der Kryptoanlagen, ich sage bewusst Anlagen, sind da keine Währung, weil sie nicht hoheitlich sind, das sind Kryptoanlagen. Auch interessant, sehr viel volatiler, vielleicht auch mehr Leverage auf der Oberseite, aber auch auf der Unterseite. Im Zweifelsfall haben wir alles erlebt in den letzten Jahren. Auch das ist eine Alternative. Das heißt, auf der einen Seite möchte ich unkorrelierte Assetklassen haben. Das sind, wenn ein Gold- und Kryptoanlagenverhältnis 5:1 Gold zu Kryptoanlagen. Auf der anderen Seite schon Aktien. Die Weltwirtschaft dreht sich doch weiter. 70% ist der globale Süden, der ist relativ unbetroffen von dem, was im Westen passiert. Wir werden weiter ein Wachstum haben von 3%. Die Inflation schlägt sich auch in den Bilanzen der großen Unternehmen nieder. Das heißt, ein indirekter Inflationsschutz. Das heißt, in schwächer Akkumulationsstrategien, Geschäftsmodelle, die unverzichtbar sind oder die eben Zukunftspotenzial haben. Da bleibt KI dabei. Aber wir brauchen auch die klassische Industrie, weil wir müssen die ganzen Anlagen erneuern oder auch erweitern oder auch neuen Standards gerecht machen. Also ich bin insgesamt für die Welt sehr zuversichtlich und auch für die Aktienmärkte. Ich bleibe dabei. In schwächere Akkumulationsstrategien machen Sinn. Und auch Unternehmen sind reale Werte, so wie Edelmetalle. Das will ich ganz deutlich sagen. Gefahr geht aus von Anleihen. Das wissen wir aus unserer Geschichte. Also Geld kann morgen wertlos sein. Aber Unternehmen wie Siemens überleben alles von Weltkriegen über Hyperinflation. Und auch Chemieunternehmen, die zwischen 1880 und 1900 gegründet sind, die überleben mal. Sie können mal runtergehen, ja, aber sie überleben das. Geld ist gefährlich. Das bleibt hier so mein mahnendes Votum, insbesondere vor dem Hintergrund bei der Politik, die wir derzeit haben, hier in Deutschland, die nicht interessenorientiert ist in meinen Augen. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, dann werden wir damit auch als größte Volkswirtschaft innerhalb der EU und Eurozone für den Euro ein Belastungsfaktor werden. Und bleiben.
Dann nochmal ein, zwei kleine Nachfragen zum Ende des Interviews, Herr Hellmeier. Wie investieren Sie denn oder wie investiert man denn dann am besten in den globalen Süden? Mit ETFs oder Fonds möglichst große Märkte abdecken?
Also ich empfehle schon die Fonds, weil die Fonds teilweise Zugriff haben, gerade wenn wir in Richtung Vietnam und kleinere Länder schauen, die Tigerstaaten, auf Aktien, die man als Privatinvestor gar nicht erwerben kann. Dafür brauchen sie bestimmte Lizenzen und so weiter. Also das wäre schon fondsgebunden. Ich möchte aber noch mal eins sagen, bisher hat insbesondere Asien, Ausnahme Indien, in den letzten Jahren latent enttäuscht. Die Bewertungsniveaus sind niedrig, aber eben diese geopolitische Auseinandersetzung hat auch eine geofinanzielle Folge, nämlich dass der Westen zu großen Teilen, insbesondere aus den Märkten China, Hongkong, sich zurückgezogen hat. Und damit fehlt es da an Volatilität und auch Chance nach oben ein Stück weit. Aber insgesamt halte ich diesen Wirtschaftsraum nach wie vor für den, der am stärksten wachsen wird. Und eine Asset Allocation im globalen Süden in der Größenordnung von 20% des Portfolios ist angemessen. Ansonsten muss man ja auch sagen, die großen westlichen Unternehmen bewegen sich alle auch in den Märkten. Und insofern eine Fokussierung hier stärker auf die etablierten Werte, die vielleicht nicht so wie russische Werte sanktioniert werden können, weil das steckt dahinter auch bei China und Hongkong. unter anderem. Das ist für mich der richtige Weg. Plus Gold, ein bisschen Kryptoanlagen dabei und dann hat man einen guten Ansatz, um die Inflation zu schlagen. Meines Erachtens auf Dauer als Investor jetzt nicht im Tagesgeschäft. Das kann immer mal ein paar Tage auch Undervalue sein, aber perspektivisch als Investor ist man dann gut aufgestellt.
Und als letzte Frage des Interviews, Herr Hellmeier, Sie haben eben gesagt, Deutschland kann auch für den Euro zu einer Belastungsprobe werden. Aber hat man nicht immer gesagt, mir klingelt es in den Ohren, dass Deutschland in den letzten Jahren immer zu stark für den Euro war? Jetzt sind wir auf einmal zu schwach für den Euro?
Es war eigentlich eine vermeintliche Stärke. Das ist mein Credo in der Vergangenheit. Nehmen Sie nochmal Ausgangspunkt 10 Jahre zurück, 2014. Deutschland war der Hort der Stabilität innerhalb Europas, hatte super Wachstumsdaten, klasse Verschuldungsdaten. Die sind immer noch niedrig übrigens, wenn man nicht ganz genau hinschaut. Das will ich nicht an Raffel Hüschen ins Spiel bringen, aber vielleicht Sonderhaushalte und ähnliche Dinge. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hängen natürlich auch an dem Rest der Weltwirtschaft und das sollte uns bewusst sein. Und unsere offene Flanke war immer, dass unsere Souveränität vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist. Und das erleben wir heute, dass wir also in unserem Geschäftsmodell anfällig sind, weil wir brauchen für unser Geschäftsmodell freie Import- und Exportmärkte. Und durch die geopolitische Verwerfung der letzten 10 Jahre werden diese Bezugsmärkte, Importmärkte für Rohstoffe und Halbfertigwaren, aber auch die Absatzmärkte neu verteilt zulasten Deutschlands. Und gleichzeitig haben wir eine Politik hier, die von innen heraus keine Reformen macht, um dem entgegenzuwirken, also den Standort zu stärken, sondern wir haben den Standort geschwächt. Auf allen Ebenen. Wir haben die höchste Bürokratie mit der Welt, ein Hochsteuersystem, wir haben ein schlechtes Bildungssystem, ein schlechtes Infrastruktursystem, ein nicht konkurrenzfähiges IT-Infrastruktursystem. Wir könnten das ganze Thema so durchgehen. Und diese Gründe führen dazu, die lassen sich auch nicht von heute auf morgen ändern. Die führen dazu, dass wir heute eben Belastungsfaktor für die Europäische Union, für die Eurozone geworden sind. Und wir brauchen, um eine Wende herbeizuführen, erst einmal das notwendige Realitätsbewusstsein, und zwar in allen Wirtschaftsverbänden, und das erwarte ich, dass man da jetzt auch mal einen Schulterschluss macht, jetzt reicht's, und auch in der Politik. Und das gilt nicht nur für die Grünen, die SPD und die FDP, sondern es gilt für die CDU, es gilt für alle Parteien, weil das ist eine Frage der inneren Loyalität gegenüber den Wählern, gegenüber den Unternehmen und gegenüber diesem Standort und gegenüber der Zukunftsfähigkeit. Das ist das, was wir hier heute brauchen.
Herr Hellmeier, ganz herzlichen Dank für Ihre aktuellen Prognosen, für Ihre klaren Worte und ja für die Guidance, die Sie dann vor allem natürlich auch für die Börse gegeben haben. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Herr Hellmeier, ganz herzlichen Dank wieder für das Interview.
Es ist mir eine Freude und Ehre. Danke.
Und wie immer bleibt mir somit dann am Ende nur zu sagen, und für den Börsenaspekt passt es ja auch, bleibt investiert.